offen, ehrlich, intim.
Ganz wichtig ist zu sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation nicht ein Allheilmittel ist, dass jede Beziehung wie so ein Kleber zusammenhalten kann, aber sie kann eine Beziehung wahrhaftiger gestalten. Ich denke, dass es hilfreich ist, wenn wir manchmal den ersten Impuls, etwas zu sagen oder zu tun, wenn man da erstmal beobachtet und hinspürt, was will ich eigentlich? Wir denken ja immer, andere Menschen lösen unsere Gefühle aus, aber die Ursache von unseren Gefühlen sind immer Bedürfnisse. Wenn man jetzt sexuell, angenommen, man hat die Fantasie, man möchte unbedingt einen Dreier haben, ja, und man weiß eh schon, die andere Person, da haben wir schon tausendmal drüber geredet, die will das nicht. Aber was würden das genau für Bedürfnisse erfüllen, ja, wenn man da ein bisschen mehr miteinander forscht, weil vielleicht findet man dann auch eine andere sogenannte Strategie, also einen anderen Entwurf, wie man die gleichen Bedürfnisse erfüllen kann. Gewalt ist ein tragischer Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen.
Hallo ihr Lieben, diesmal geht es im Erotikforum FM Podcast um Sexualität und Kommunikation. Genauer gesagt gewaltfreie Kommunikation. Dazu ist Johanna Quehenberger, Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, bei mir zu Gast. Was tun, wenn es in der Beziehung keine Schmetterlinge im Bauch gibt, sondern endlose Diskussionen und Streitereien? Johanna erklärt, wie wir mit gewaltfreier Kommunikation unsere Beziehungen wahrhaftiger gestalten und unsere Bedürfnisse besser und klarer ausdrücken können. Gewaltfreie Kommunikation ist zwar kein Allheilmittel, aber sie kann dabei helfen, Konflikte zu vermeiden und im Alltag achtsamer miteinander umzugehen. Hör zu und erfahre anhand von Beispielen, wie du mit deinem Partner, deiner Partnerin und deinen Mitmenschen besser sprechen kannst. Ich sitze hier mit der lieben Johanna Quehenberger, eine Kommunikationsexpertin. Möchtest du dich vielleicht selber mal vorstellen, was du alles so machst?
Ich freue mich über die Einladung, gerne, im Podcast zu sprechen. Und ja, also ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und mache das jetzt seit 2007 und gebe Trainings dem Fokus auf Sexualität und Kommunikation, aber auch Diskriminierungs-, antidiskriminierungsspezifische Themen. Genau, also auch wie Antirassismus und Empowerment-Workshops für Frauen und Mädchen. Genau, und ja, und die gewaltfreie Kommunikation ist eine große Leidenschaft, weil die viel auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat und wie ich da hinkam. Und das ist eigentlich, es fühlt sich an wie eine Berufung, die zum Glück auch zum Beruf werden konnte.
Fein. Wir haben ja hier, wir sind hier in einem Sex-, Liebes- und Partnerschafts-Podcast, bist du hier zu Gast. Und es geht eben auch viel um die Sexualität und um das Besprechen in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, vielleicht eben manchmal auch kritischere Themen anzusprechen. Da möchte ich dich einfach einmal fragen, immer wieder Diskussionen statt Schmetterlinge im Bauch. Kann eine gewaltfreie Kommunikation da eigentlich noch helfen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation nicht ein Allheilmittel ist, dass jede Beziehung wie so ein Kleber zusammenhalten kann, aber sie kann eine Beziehung wahrhaftiger gestalten, weil sie ermutigt und auch ein Werkzeug dafür gibt, wie man die Bedürfnisse auf beiden Seiten klar bekommt. Und ich glaube, das ist oft das, wo sich Menschen verlieren in Konflikten, weil sie ganz stark in diesem Wer ist schuld und wer hat Recht drinnen sind und eigentlich nicht mehr den Fokus auf dem haben, was brauche ich, was brauchst du und wie kommen wir zusammen, indem wir zu unserer Lösung überlegen, die auf Basis von diesen Bedürfnissen ist, weil sie sich schnell verlieren in diesem, eben in diesem eher schon fast Machtringen. Und das ist auch nicht so, nur weil ich mich jetzt mit gewaltfreier Kommunikation so lange beschäftige, dass das weg ist, sondern das kommt immer wieder, ich will jetzt Recht haben und ich will eigentlich, dass das schnell geklärt ist, damit ich wieder meinen Alltag weiterleben kann. Und dann muss man aber doch wieder entschleunigen, weil man irgendwie ja ein bisschen analysieren muss, was versteckt denn hinter dem Konflikt.
Also das macht mich mal neugierig auf, was ist denn eigentlich die gewaltfreie Kommunikation? Wenn ich jetzt zu dir sage, das ist deine Schuld, kein Wunder, dass es uns so schlecht geht, wenn du mich betrügst, ist das eigentlich keine gewalttätige Sprache, sondern meine Behauptung?
Genau, das ist auf jeden Fall deine Meinung dann, genau, und deine Behauptung. Der Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, der ging davon aus, dass die Sprache und das, wie wir denken, gut oder schlecht oder richtig und falsch, dass das die Wurzel von Gewalt ist, die sich dann irgendwann auch natürlich physisch auch manifestieren kann, aber dass so Gewalt passiert, dass wir eigentlich nicht mehr auf Basis von was brauchst du und was brauche ich diskutieren, sondern eher moralisch verurteilen. Ah, das ist normal, das ist unnormal, das ist krank, das ist gesund. Und das können natürlich wichtige Parameter sein, um sich irgendwie zu orientieren, aber man verliert dann eben immer wieder den Fokus zu den universellen Bedürfnissen und die sind das, was uns als Menschen verbindet. Mhm. Und auf Basis von gleichen Bedürfnissen, sei es jetzt, wir haben alle ein Bedürfnis nach Freiheit, wir haben alle ein Bedürfnis nach Verbindung und Nähe, nach Spiel, nach Kreativität, nach Sinn, nach Zugehörigkeit. Da verbinden wir uns, weil das brauchen wir alle. Aber das, wie wir das erfüllen, da sind wir alle ganz, ganz unterschiedlich und individuell und da sind auch dann die Konflikte.
Kannst du mir jetzt mal ein Beispiel nennen, wie ich das gewaltfrei kommunizieren könnte, dass ich denke, dass es deine Schuld ist und dass du mich jetzt betrogen hast?
Ja, also wenn ich das mir denke, dann würde ich vielleicht zu meinem Partner sagen, also hey, wenn ich sehe, dass du mit Martina Händchen hältst auf der Straße und einen Kuss gibst und wir haben nicht ausgemacht, dass wir in einer offenen Beziehung sind, dann habe ich extreme Wut, extreme Angst und mein Herz ist gebrochen und ich brauche dringend eine Beziehung, in der ich mich sicher fühlen kann, in der ich vertrauen kann, in der ich mich aufgehoben fühlen kann und wo wir Vereinbarungen haben, die auch wirklich verlässlich eingehalten werden. Hey, und da kommt jetzt diese typische Gewalt für Kommunikationsbitte und das ist so dieses, kannst du mir sagen, warum hast du mir das nicht erklärt? Genau, bevor du das gemacht hast, dass du mit ihr ein Verhältnis haben willst, das wäre eine sogenannte Handlungsbitte. Also kannst du mir mehr Auskunft geben? Also da würde man dann in den Dialog kommen, weil was hat die Person abgehalten davon, einfach ehrlich drüber zu sprechen?
Ja, ja.
Was ich jetzt gemacht habe, waren eigentlich Schritte der gewaltfreien Kommunikation, mich an denen zu orientieren, nämlich ich habe mal die Beobachtung genannt, nämlich was ich beobachte. Ich sehe ein Händchen halten und küssen und wusste nichts von der Person vorher. Dann, wie ich mich fühle, also Angst und Wut. Und dann, was ich brauche. Also mein Bedürfnis, das ist der dritte Schritt. Dann ich will mich sicher fühlen können, vertrauen können, brauche Verlässlichkeit. Und der vierte Schritt ist die Bitte, also ja, kannst du sagen, was hat dich daran gehindert, ehrlich mit mir zu sein?
Aber wenn ich jetzt gewaltfrei kommuniziere, damit mein Gegenüber mich besser verstehen kann, wie kann ich meine Partnerin oder meinen Partner dazu bringen, mit mir dann auch gewaltfrei zu kommunizieren?
Wir haben ja eben nicht Kontrolle über das Handeln oder das Denken einer anderen Person, sondern nur Kontrolle über das, wie wir denken und wie wir handeln. Aber was die Bereitschaft des Gegenübers halt massiv steigert, quasi uns auch empathisch zu begegnen, ist einerseits sich verletzlich zu zeigen und eben diese Ich-Botschaften zu benennen, indem man eher bei sich bleibt und Gefühle und Bedürfnisse äußert, weil das bewirkt mehr Mitgefühl bei der anderen Person, während wenn wir Anschuldigungen machen und Verurteilungen, dann verschließt sich das Gegenüber ja meistens und ist eher damit beschäftigt, sich zu verteidigen und zu rechtfertigen und hat dann nicht so viel Raum, auf uns einzugehen. Aber was ganz Konkretes und Praktisches, was ich auch mache in meinen Beziehungen, ist, dass ich bewusst sage, das ist auch eine gewaltfreie Kommunikationsbitte, nämlich eine sogenannte Verbindungsbitte. Vorher hatten wir eine Handlungsbitte, das ist eine Verbindungsbitte, nämlich kannst du mir sagen, was du hörst?
Aha, spannend.
Genau. Ja. Mhm. Und da bitten wir quasi um sogenanntes aktives Zuhören. Aktiv deswegen, weil wir wollen nicht nur vertrauen grundsätzlich, dass wir gehört werden, sondern wir wollen wirklich eine Paraphrase des Gegenübers. Und wenn mein Partner dann, der kennt mittlerweile eben diese Frage schon und der weiß schon, dass sie auch Sinn macht. Ja, er weiß auch, dass es Sinn macht, wenn er das dann auch erfüllt. Und er sagt mir dann in seinen Worten, was er verstanden hat. Und dadurch habe ich mehr das Gefühl, okay, passt, Message sent ist auch Message received. Also er hat es einmal verstanden. Und das Interessante dabei ist, dass es auch wirklich gehirnwissenschaftlich auch bewiesen wurde, dass diese Resonanz, die dadurch stattfindet, durch so eine Spiegelung, dass die auch unser Nervensystem entspannt. Mhm. Also es ist nicht nur so dieses Kognitive, hast du mich verstanden, sondern es ist wirklich so, boah, ich kann jetzt vom Nervensystem her wieder mehr durchatmen, ich bin gerade verstanden worden. Es hat einen entschleunigten Effekt, wenn mir jemand sagt, was hört. Und das kann man wirklich auch mit Menschen, die noch gar nichts von der gewaltfreien Kommunikation wissen, weder ein Buch gelesen noch einen Workshop besucht haben. So kannst du sie, so Marshall Rosenberg hat gesagt, die Nicht-GFK-Vertraute an den Ohren ziehen. Also so wirklich so sanft halt einfach, indem man sie um diese Spiegelungen bittet, genau.
Also das heißt jetzt konkret, ich wollte ja unseren HörerInnen einen Kommunikationspodcast zur Verfügung stellen, damit man vielleicht auch manchmal Probleme lösen kann leichter oder vielleicht auch ein bisschen, wenn es einen interessiert, sich mit dem Thema zu befassen, seinem Partner oder seiner Partnerin etwas zugänglicher zu machen, als es bis jetzt eben möglich war. Also würde ich da gern ein konkretes Beispiel hernehmen. Und weil du gesagt hast, wie du das in deinen Beziehungen machst, würde ich ganz gerne, du hast mir im Vorfeld schon berichtet, dass du eben in offenen Beziehungen lebst. Und das ist ja ganz interessant, wie du das gehandhabt hast und wie du damit umgegangen bist.
Ja, genau. Also das ist für mich selber auch eins meiner Lieblingsthemen, offene Beziehungen und die Kommunikation. Und also ich bin jetzt mit meinem Lebensgefährten 4 Jahre zusammen und wir haben vor 3,5 Jahren die Beziehung geöffnet. Und ich lebe jetzt in einer sexuellen Beziehung auch noch mit 2 anderen Männern und also in diesen 3,5 Jahren jetzt, und er lebt weiter monogam. Und genau, und das hat sich dadurch entwickelt, weil wir uns im ersten halben Jahr einfach angeschaut haben, was haben wir denn für Bedürfnisse, und das war dann irgendwie das Modell, das durch dieses sich gegenseitig auch hören und spiegeln und verstehen rausgekommen ist. So, ja, das war gar nicht geplant am Anfang.
Das heißt, wenn ich jetzt deinen Partner kurz spielen darf, dann sagt der jetzt angenommenerweise, du, liebe Joanna, das macht mich schon eifersüchtig, wenn du dich triffst mit diesem einen Partner.
Das kam alles vor, ja genau. Mhm. Also vor allem die erste Phase war ganz schwer für ihn. Da hat er ganz viel, verständlicherweise irrsinnig viel Eifersucht, wo ja auch Verlustangst dann eine große Rolle spielt, natürlich erleben müssen. Und ich habe dann einfach dadurch, dass ich dieses sogenannte empathische Zuhören, von dem man in der gewaltfreien Kommunikation, GFK, abgekürzt, immer wieder spricht, das habe ich dann halt angewendet. Also ich habe dann immer wieder ihn eingeladen, dass er einfach erzählt, ja, wie sich die Eifersucht anfühlt, dass er es mir wirklich auch körperlich erzählen und erklären kann. Ich habe ihn gespiegelt und einfach gesagt, schau, ich sage dir jetzt einfach mal, was ich höre. Und das hat ihn einfach so ein Gefühl von Begleitung und Vertrauen irgendwie von mir vermittelt, dass er ja auch gesagt hat, obwohl er mit so einem monogamen Verständnis aufgewachsen ist und bis jetzt ja auch monogam lebt. Er hat gemeint, er hätte sich das nie mit jemandem anderem vorstellen können als mit mir, weil ich eben ihn da auch emotional begleitet habe. Und das verdanke ich aber einfach der Gewalt von Kommunikation, weil das hätte ich mir niemals selber aus den Fingern saugen können. Das war ja einfach wirklich so, ja, einfach das Wissen, wie man halt Gefühle begleiten kann.
Müssen wir manchmal unsere wahren Gefühle unterdrücken, um gewaltfrei zu kommunizieren?
Ich denke, dass es hilfreich ist, wenn wir manchmal den ersten Impuls, etwas zu sagen oder zu tun, wenn man da erstmal beobachtet und hinspürt, was will ich eigentlich? Weil wenn ich jetzt gleich einen Impuls hätte, jemand anderen zu sagen, hey, du bist der Depper, das A-Loch, ja, dann ja. Ist es wahrscheinlich, dass ich am Ende dieses Austauschs vielleicht nicht das bekomme, was ich eigentlich wollte. Und ich glaube, es ist ja eigentlich auch fast schon egoistisch, wenn man sich halt natürlich sich überlegt, ja, was will ich eigentlich? Aber ich glaube, das ist gut, dass man einfach manche Gefühle vielleicht, jetzt würde ich sagen, nicht unterdrückt, sondern mal parkt. Ich versuche mal zu entschleunigen, und wenn ich wirklich getriggert bin, wenn ein starkes Gefühl in mir ausgelöst wurde, dann versuche ich erst einmal hineinzuspüren, was ist es eigentlich für ein Gefühl, kann ich es eigentlich schon benennen, und dann eher das Gefühl halt anzusprechen, als die Reaktionen, die ich eingeübt habe im Laufe meines Lebens, als die abzuspulen.
Also statt du Idiot, Sagst du, gehst du in dich rein und fangst an nachzudenken, was löst dieser Idiot jetzt?
Ja, in genau, mir was, aus? Was löst das genau. aus? Und, ja. und ist das jetzt Wut? Ist das eher Angst oder auch sogar ja, Resignation oder Scham? Und
also, und dann würde man in der gewaltfreien Kommunikation sagen, du löst in mir Wut aus, zum Beispiel.
Genau,
das macht mich wütend.
Genau,
das wäre dann gewaltfrei kommuniziert.
Ja, ja und nein.
Okay.
Weil es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich eben mit diesen Stimuli umgehen kann. Und das eine ist, wie du sagst, der Selbstausdruck. Also das ist, dass ich mich bewusst entscheide, ja, ich gehe mit dem Gegenüber in einen ehrlichen Austausch über das, wie es mir geht mit dem, was er oder sie oder they gemacht haben. Dass man hinhört, was ist eigentlich für ein Gefühl da, wenn etwas in mir ausgelöst wird. Also wenn jetzt bei Wut zum Beispiel ausgelöst würde, hey, die andere Person ist so egoistisch und denkt nie an mich oder boah, voll machtgeil oder was auch immer man sich denkt, ja, dass man erst einmal schaut, was macht das in mir? Und dann genau hat man eben die Option, das auszudrücken dem Gegenüber. Und dann kann ich natürlich sagen, hey, wenn du das oder das machst, dann fühle ich mich wütend oder was auch immer das dann für ein Gefühl ist. Unser Gefühl wird immer durch ein Bedürfnis ausgelöst. Wir denken ja immer, andere Menschen lösen unsere Gefühle aus. Aber die Ursache von unseren Gefühlen sind immer Bedürfnisse. Also zum Beispiel, wenn ich wütend bin, dann brauche ich vielleicht Respekt. Oder vielleicht ist Fairness nicht erfüllt. Das sind oft so Bedürfnisse, die hinter Wut stecken. Oder gesehen oder gehört werden. Also die Ursache jetzt rein so vom eigenen Organismus her ist, hey, ein Bedürfnis, da ist so eine Warnblink-Ding, die leuchtet, genau. Und die Wut wiederum ist dieses Blinken, aber die weist hin auf ein Bedürfnis, das unerfüllt ist. Natürlich, und ein anderer Mensch ist aber der Auslöser. Und das ist schon mal wichtig, weil wenn wir sagen, ich bin wütend, weil du hast das und das und das gemacht, dann machen wir gleich wieder den anderen dafür verantwortlich. Aber wenn man sagt, ich bin wütend, ich sehe, du räumst dein Zimmer nicht auf, da bin ich wütend, weil mir ist Ordnung wichtig oder mir ist Mithilfe wichtig. Auf das zurückzuführen, erhöht eben bei dem anderen, bei dem Gegenüber
mehr Verständnis
und weniger wieder das, was ich vorher auch gemeint habe, dass weniger Verteidigungshaltung.
Ja. Ich stelle mir so vor, in einer Beziehung könnte es ja auch dazu kommen, dass man unterschiedliche Fantasien entwickelt. Glaubst du, es ist möglich, dass man diese unterschiedlichen Fantasien sehr wohl thematisieren kann, auch wenn man jetzt weiß, na, meine Frau wird das sowieso nie mitmachen?
Ich denke, dass es die Verbindung in einer Partnerschaft einfach voll lebendig und frisch macht, wenn man sich über die Fantasien austauscht und vor allem, welche Bedürfnisse wieder dahinter stecken.
Mhm.
Weil wenn man jetzt sexuell, angenommen, man hat die Fantasie, man möchte unbedingt einen Dreier haben, ja, und man weiß eh schon, die andere Person, da haben wir schon tausendmal drüber geredet, die will das nicht. Aber was würden das genau für Bedürfnisse erfüllen, ja, wenn man da ein bisschen mehr miteinander forscht? Weil vielleicht findet man dann auch eine andere sogenannte Strategie, also einen anderen Entwurf, wie man die gleichen Bedürfnisse erfüllen kann, die ein Dreier erfüllen wird.
Mhm.
Also wäre es vielleicht auch schon gemeinsam einen Porno zu schauen, wo quasi ein anderer Mensch involviert ist, aber jetzt nicht in echt, sondern virtuell oder so. Dass es, vielleicht gibt es andere Strategien und oft braucht man aber erstmal diese Bedürfnisebene, damit man überhaupt kreativ wird.
Das bringt mich auf die Frage, ob bedingungslose Offenheit deiner Meinung nach eine Grundvoraussetzung für gewaltfreie Kommunikation ist?
Ja und nein. Also es ist für mich ist so, einerseits braucht es Verletzlichkeit und Offenheit, um eine lebendige Verbindung überhaupt, glaube ich, generell im Leben zu haben. Und andererseits, da gibt es ja auch diesen Spruch, ganz offen ist auch nicht ganz dicht. Und das ist so dieses... Ja, irgendwie ist es so, es kann halt Überforderung auch bewirken, wenn man permanent offen ist, ohne vielleicht auch die Grenzen der anderen irgendwie den Raum zu lesen und zu wissen, hey, wo bin ich jetzt gerade, wie geht's den anderen oder so. Wenn ich die ganze Zeit offen bin, ja, kommt wahrscheinlich ziemlich schnell auch das Feedback, habe ich auch schon alles erlebt, dass man zu viel ist. Ja, und man ist ja objektiv gesehen nicht zu viel. Aber man bewirkt halt gewisse Gefühle und dann bekommt man am Ende des Tages vielleicht auch nicht die Verbindung, die man eigentlich wollte mit der Offenheit.
Also man sollte sehr wohl offen sein, also auf quasi gut Deutsch gesprochen, aber muss dennoch, wie ich das so verstanden habe, Rücksicht auf die Grenzen des anderen.
Genau, das würde ich definitiv voll unterstreichen, weil am Anfang, als ich gewaltvolle Kommunikation angefangen habe, war halt der Hunger und die Motivation so groß, ja, einfach der Tabu ist auch immer anzusprechen und einfach mutig zu sein und zack, zack. Und ich glaube, das ist eine irrsinnig tolle Energie, so eine vorwärtsschreitende und gleichzeitig, man löst einfach auch sehr viel aus und ich glaube, es ist auch gut, das im Vorhinein vielleicht auch, wenn man anfängt, erst mit der Gewalt von Kommunikation einfach schon zu wissen. Andere Menschen haben auch psychische und emotionale Grenzen und vielleicht einfach ja, so einen Mittelweg vielleicht herauszufinden, ja, einfach nachzuspüren, wie es jemand anderem auch geht. Man kann es eh nie genau wissen, man kann ja auch nachfragen, aber
wie könnte man jetzt so als Beispiel ein Bedürfnis klar formulieren? Und was ist der Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung?
Bedürfnisse klar formulieren, dazu hilft total, wenn man sich jetzt eine, zum Beispiel, das kann man auch sehr gut googeln, Bedürfnisliste gewaltfreie Kommunikation. Da kommen verschiedene Listen und da sind diese universellen Bedürfnisse, die wir als Menschen haben, alle aufgelistet und da kann man sich orientieren, ja, und das hilft total als Map.
Als Leitfaden?
Genau, als Leitfaden, als Orientierung. Soll ich die
ja,
vorlesen?
Ja, gerne, unbedingt.
Also zu den grundlegenden Bedürfnissen, die wir alle teilen, gehört zum Beispiel Autonomie. Mhm. Dazu zählt Träume, Ziele und Werte wählen und Pläne für die Erfüllung der eigenen Träume, Ziele, Werte entwickeln. Dazu zählt Feiern. Ja, das ist ein schönes Bedürfnis.
Ja, finde ich auch.
Integrität. Dazu zählt Authentizität, Kreativität, Sinn und Selbstwert. Dann ein anderes ist Interdependenz, auch ein Synonym für Kontakt mit anderen. Mhm. Dazu zählt Akzeptieren, Wertschätzung, Nähe, Geborgenheit, Gemeinschaft, Liebe, Respekt und noch einige andere. Mhm. Dann natürlich die physischen Bedürfnisse, Luft, Nahrung, Bewegung, Schutz vor lebensbedrohlichen Lebensformen wie Viren, Bakterien, Insekten, Raubtieren. Mhm. Aber auch das Sexualleben eben und Unterkunft und noch einige andere. Aber yeah, ein wichtiges Bedürfnis, was man oft vergisst, ist auch als Erwachsene, ist das Bedürfnis nach Spiel.
Ja, ja. Was man ja in der Sexualität auch oft ausleben
ganz
kann.
Ganz genau.
Oder?
Und deswegen, glaube ich, ist das halt für Erwachsene oft so ganz zentral und dreht sich so viel drum, weil das eher eine Art für Spielplatz halt im besten Fall ist, ja? Ja, wenn alles safe ist für alle Beteiligten.
Wenn ich jetzt meinem Partner oder meine Partnerin oder eben mehrere PartnerInnen kritisieren möchte, wie kann man Kritik gewaltfrei üben und wie sollte der oder die Kritisierte darauf denn reagieren?
Ja, da gibt es die Möglichkeit, die einfach direkt so wie aus dem Lehrbuch kommt und dann gibt es auch auf der anderen Seite noch so die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, was in meinem Leben funktioniert. Und ich fange mal so mit dem Lehrbuch an, yeah, und das wäre, dass man eben, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, dass man, wenn man eine Kritik hat, also zum Beispiel finde ich jetzt, hey, der andere soll sich einfach mal wieder die Haare waschen oder so, die sind einfach fettig, ich finde das echt nicht sexy oder so im Bett, so auf die Art, dass man natürlich, wenn man jetzt herkömmlich irgendwie es einfach raushaut, dann könnte man einfach sagen, ja, hey, kannst du aber schon nochmal wieder die Haare waschen, so, ja, und kommt wahrscheinlich wie eine Kritik rüber. Okay, wenn ich das jetzt gewaltfrei versuche auszudrücken, würde ich mir erst einmal mich, nach dem Lehrbuch jetzt, würde ich mich fragen, was machen die fettigen Haare in mir? Okay, wenn ich ganz ehrlich bin, Ekel wahrscheinlich, so das Gefühl. Gut, auf welches Bedürfnis weist mich der Ekel hin? Hygiene vielleicht? Oder Schönheit?
Oder guter Geruch.
Guter Geruch, genau. Und dadurch halt auch Anziehung und dass es eine Freude macht, der Person durch die Haare zu fahren zum Beispiel. Mhm. Ganz schön viele wichtige Bedürfnisse. Und dann würde ich mir als Bitte, würde ich mir dann, also sehr offensichtlich, aber so, dass sich die Person halt die Haare wascht. Ja? Und yeah, wenn ich das aber schon öfters erbeten habe und es ist nichts passiert, ist ja auch ein Klassiker. Vielleicht.
Genau, ja. Genau.
Dann könnte meine Bitte sein, kannst du mir sagen, was dich davon abhält? Mhm. Welches wichtige Bedürfnis hast du, das dich davon abhält, dir die Haare zu waschen. Weil meistens, also in alles, was wir sagen oder tun, ist immer, dahinter steckt immer ein Bedürfnis. Auch beim anderen, auch beim Nicht-Haare-Waschen erfüllt sich eine Person ein ganz wichtiges Bedürfnis.
Zum Beispiel das Bedürfnis nach Ruhe oder?
Zum Beispiel. Oft ist es interessanterweise Autonomie. Also Menschen, die oft zu spät kommen, wenn man ihnen empathisch zuhört, kommt oft raus, Autonomie ist nicht erfüllt. Sie wollen selber bestimmen, wie sie mit der Zeit umgehen. Und sie wollen sich nicht von irgendjemand sagen lassen, wann sie wo zu sein haben. Und das kann auch bei körperlichen Dingen sein, dass es einfach so ist, na warum? Nur weil du das sagst, na mache ich nicht so. Mhm. Ja, genau. Ja. Das ist auch bei Jugendlichen zum Beispiel mit, na ich... Ja, ich will mein Gewand nicht gewaschen haben. In die Richtung. Ja. Und trotz halt auch. Genau. Also, dass man, das wäre so das Lehrbuch, ja.
Yeah.
Dass ich dann zu der Person gehe und sage, hey, schau, ganz ehrlich, okay, es kostet mir jetzt gerade eine Überwindung. Ich möchte ehrlich sein, weil du bist mir wichtig, ja. Schau, ich fühle einen Ekel, wenn ich die Haare sehe, die jetzt wahrscheinlich schon eine Woche nicht gewaschen sind oder zwei Wochen.
Gibt es einen Unterschied für dich zwischen gewaltfreier Kommunikation und Reden durch die Blume?
Ja, definitiv, weil Reden durch die Blume, darunter verstehe ich eigentlich etwas auch beschönigen, was man eigentlich gar nicht so erlebt und vielleicht auch netter zu sein, als man es eigentlich fühlt. Und das ist alles gewaltfreie Kommunikation nicht. Und das ist halt leider ein sehr verbreitetes Missverständnis, dass gewaltfreie Kommunikation halt nett und zahnlos bedeutet. Aber eigentlich bedeutet es, verbundener zu sein mit sich und dadurch gar nicht erst auf Gewalt zurückgreifen müssen, weil Gewalt, Zitat Rosenberg, ist ein tragischer Ausdruck von unerfüllten Bedürfnissen. Und wenn ich mir der Bedürfnisse aber gut bewusst bin, dann brauche ich ja nicht so verzweifelte, sage ich einmal, manipulative Techniken an den Tag legen, weil die sind ja auch nur ein Versuch, um Bedürfnisse zu erfüllen.
Am Ende dieses Podcasts möchte ich dich noch fragen, gibt es denn einfache Tricks, die ein jeder oder eine jede im Alltag anwenden kann, um achtsam zu kommunizieren?
Ich finde, ein total schöner Trick ist, dass man sich daran erinnert, dass die Bedürfnisse, die wir alle haben, dass die was total Schönes und Kostbares sind. Also dass dieses, allein schon vielleicht vorher, wie man diese Liste geteilt haben miteinander, Autonomie und Spiel, und da geht einem ja das Herz irgendwie
Respekt,
auf, oder? Respekt, das ist so, ja. Mhm. Und wenn man sich aber auch vorstellt, dass Personen auch dir einen extrem auf die Palme bringen, dass man sich einfach fragt, welches wunderschöne Bedürfnis könnte diese Person jetzt haben, hinter diesem ganzen, was man irgendwie so nervig und ätzend findet. Und dadurch sieht man sie vielleicht wieder mehr in ihrer Menschlichkeit. Das heißt nicht, dass man sich nicht abgrenzen soll von Personen, die einem nicht gut tun. Also ich bin total der Fan von Abgrenzen, wo es einem nicht gut tut für die eigene seelische Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Aber ich glaube, dass es einem besser geht, wenn man auch die Menschlichkeit in anderen Menschen sehen kann, als wenn man... Ja, ein verzerrtes Bild halt irgendwie auch entwickelt immer mehr durch Urteile und Bewertungen. Also die Schönheit der Bedürfnisse, das Üben, diesen Blick.
Ja, und das kann man eben, indem man einfach den Menschen anschaut und sich denkt, was kann hinter dieser Aggression oder hinter diesem Punkt, der mich selber wütend macht, an dieser Person, welches Bedürfnis steckt da dahinter?
Genau.
Ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich danke dir, Johanna. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast, der um das Thema liebevolle Kommunikation geht. Bin schon gespannt, was da für Unterschiede auch sein werden.
Danke, Jen. Ich freue mich auch schon voll auf Teil 2.
Das war's für heute. Alle bisherigen Folgen sind auf erotikforum.fm sowie auf Spotify, Apple Podcasts und anderen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Wie immer freue ich mich auf euer hoffentlich positives Feedback. Falls ihr Vorschläge für kommende Themen habt oder sogar Lust habt, selbst einmal als Gast dabei zu sein, freue ich mich über eure Nachrichten an podcast@erotikforum.fm. Bis bald, eure Jenny.